heute. Eine Geschichte, die wahrscheinlich jeder, der so in einem Gemeindeumfeld aufgewachsen ist, von kleinen Kindesbeinen an kennt und gehört hat, nämlich die Geschichte von Jona. Und die umfasst 4 Kapitel und die will ich jetzt nicht alle vorlesen. Dafür habe ich eine kleine Präsentation vorbereitet und ich hoffe, die funktioniert jetzt. Muss ich ein bisschen auf die Seite stellen. Start. Rabbits in a pea patch, catch 'em, catch 'em. Rabbits in a pea patch. Also, das ist Jona, der lebt in Israel. Sein Job, Prophet. Eines Tages meldet Gott sich und sagt, geh nach Ninive und sag den Leuten, dass sie Mist bauen und ich mir das nicht länger anschaue. Ninive liegt im Norden von Irak, die Jungs dort sind gut ausgerüstet und prügeln sich gern mit anderen Ländern. Auch Israel hat mächtig Angst. Jona will nicht nach Ninive, stattdessen schifft er sich Richtung Spanien ein. Bloß weg hier. Auf dem Meer geraten sie in einen schweren Sturm. Seeleute kriegen Panik und beten, während Jona unten liegt und schläft. Sie wecken ihn und sagen, hey, du, auch beten. Dann losen sie, wer schuld an dem Sturm ist. Es trifft Jona und er packt aus, ich laufe vor Gott davon. Werft mich ins Meer, dann wird der Sturm sich legen. Den Seeleuten fehlt der Mut, aber irgendwann werfen sie ihn doch über Bord. Der Sturm hört endlich auf und Jona versinkt in der Tiefe. Bis ein großer netter Fisch kommt und ihn verschlingt, natürlich ohne zu beißen. In dem Fischbauch bibbert Jona und betet um sein Leben, bis Gott nach 3 Tagen spricht, spuck ihn aus, jetzt reicht's. Jona liegt am Strand und kommt zu sich. Jona nach Ninive. Also gut, denkt er sich, bahnt sich einen Weg durch Sand und Gestrüpp nach Ninive. Dort ist er in seinem Element. Ihr habt Mist gebaut. In 40 Tagen ist Schluss, schreibt euer Testament. Die Leute kriegen eine Heidenangst und checken endlich, was sie falsch gemacht haben. Selbst der König legt seine Waffen nieder. Er befiehlt seinen Untertanen, mit ihren Untertanen aufzuhören und neu anzufangen. Als Gott das sieht, zieht er seinen Plan zurück. Aber was tut Jona? Er rennt in die Wildnis, baut sich ein Laubdach und schmollt. Er findet es gar nicht gut, dass Gott seine Drohung nicht wahr macht. Plötzlich wächst hinter ihm ein Rizinusstrauch. Ziemlich coole Sache. Jona ist happy, zum ersten Mal in der Geschichte. Doch nachts kommen die Würmer, knabber, knabber, knabber und aus ist es mit dem schönen Strauch. Jona geht in die Luft wie ein HB-Männchen und führt einen Tanz auf. Er ist stinkesauer, der arme Strauch, so eine Verschwendung. Ja, sagt Gott, um deinen Rizinusstrauch trauerst du, aber ich soll kein Mitleid mit Ninive haben. 120.000 Menschen, die nicht wissen, was richtig oder falsch ist. Ja, ich habe ihn mal hier dargestellt. Das ist er, dieser Rizinusstrauch. Nicht genau der, von dem die Rede war, aber so sieht er aus. Also ein richtig tolles Gewächs mit roten Blüten und grünen, saftigen Blättern. Die Geschichte von Jona, könnt ihr wieder wegnehmen? Die Geschichte von Jona habe ich als kleiner Junge oft in der Sonntagsschule gehört. Das ist ja auch eine tolle Geschichte für kleine Kinder. Ein widerspenstiger Prophet wird ins Wasser geworfen, von einem Fisch verschluckt und landet 3 Tage später wieder am Strand. Gehen Sie direkt nach Ninive, gehen Sie nicht über los, ziehen Sie keine 4.000 Euro ein. Es gibt tolle Theorien darüber, wie sich die Sache tatsächlich zugetragen hat. Der amerikanische Fischer James Bartley soll 1892 bei den Falklandinseln von einem Pottwal verschluckt worden sein. Seine Kameraden erlegten den Wal und befreiten Bartley, so wird berichtet. Belege dafür gibt es allerdings nicht. Bei Jesus.ch kamen 2 Verfasser auf die Idee, es könnte auch sein, dass Jona im Bauch des Fisches starb und dass Gott ihn nach 3 Tagen wieder zum Leben zurückbrachte. Historisch kritische Bibelausleger hingegen halten die Fischepisode eher für einen Traum oder eine Allegorie, also eine religiöse Lehrgeschichte. Ich selbst habe auch eine Theorie, und die wollte ich euch erzählen. Jona wurde nämlich tatsächlich von einem Wal verschluckt, aber dieser Wal wurde unmittelbar danach mit einer Zeitmaschine ins Jahr 2245 versetzt und auf ein Raumschiff gebeamt. Und dort stellte man fest, dass ein Mensch in diesem Wal war, der, wenn er bemerkt hätte, dass er im Jahr 2245 ist, das Zeitkontinuum zerstört hätte. Deshalb hat man ihn wieder ins Jahr 802 vor Christus zurückgebeamt, dabei allerdings nicht genau den Austrittszeitpunkt erwischt, sondern 3 Tage später. Naja, von dieser Beamerei war dem Fisch dann so übel, dass er sich übergab und Jona an Land spuckte. Der hatte eigentlich nur eine Stunde im Bauch des Fisches verbracht, also gerade genug für ein Gebet. Als er aber nach seiner Rettung auf den Kalender schaute, waren es halt 3 Tage später. Dass sowas tatsächlich möglich ist, kann man sich in Star Trek 4 zurück in die Gegenwart anschauen. Da wird nämlich ein Buckelwal samt Meerwasser von 1986 in das Klingonen-Raumschiff Bounty ins 23. Jahrhundert gebeamt. Das geht. Also jetzt könnt ihr selbst entscheiden, welche natürliche Erklärung ihr für wahrscheinlicher haltet. Ich möchte das Thema nicht weiter auswalzen, denn ich glaube nicht, dass wir dabei irgendwas Neues über Gott erfahren. Stattdessen möchte ich euch einfach 3 Fragen stellen. Erstens, glaubt ihr daran, dass Jesus Christus gelebt hat, gestorben ist und der Sohn des Allmächtigen ist? Glaubt ihr daran, dass Jesus Kranke geheilt, Tote auferweckt und Sünden vergeben hat? Also, glaubt ihr daran, dass Gott einen abtrünnigen Propheten nach 3 Tagen aus einem Fischbauch retten kann? Also, dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass das tatsächlich so war. In der Sonntagsschule war die Moral von der Geschichte immer ganz einfach. Wer Gott nicht gehorsam ist, der wird ins Meer geworfen und von einem Fisch verschluckt. Die einzige Chance, da wieder herauszukommen, ist Reue zu zeigen und Gott herzzerreißend um Gnade zu bitten. Und wenn man tatsächlich das Glück hat, wieder ausgespuckt zu werden, dann muss man Gottes Ruf voller Dankbarkeit und ohne Zögern folgen. Die Mission wird ein Erfolg, Ninive wird gerettet und alles ist in Butter. Als ich die 4 Kapitel dann vor 2 Wochen nach sehr, sehr langer Zeit wieder einmal las, staunte ich nicht schlecht, dass da ja noch diese Episode mit dem Rizinusstrauch kam. Die kannte ich bisher gar nicht, beziehungsweise ich hatte so drüber gelesen, weil die Geschichte kennt man ja. Also begann ich die Geschichte von hinten zu lesen. Und als erstes las ich von einem schmollenden, bockigen Rumpelstilzchen, das immer wieder wutentbrannt ruft, ich möchte am liebsten tot sein. Hä? War Ninive nicht die Heldengeschichte und Jona war der Held? Ich las weiter, also rückwärts, und entdeckte, dass Jona sich über die Rettung von Ninive gar nicht freute, sondern die Stadt eigentlich lieber in Schutt und Asche gesehen hätte. Gott, immer wieder machst du deine Drohungen nicht wahr. Hä? Ich las weiter und was sich vor mir auftat, war nicht die tolle Abenteuergeschichte aus der Sonntagsschule, sondern ein Schmierentheater mit einem Hauptdarsteller, der mit sich und seinem Auftrag völlig verquer lag. Einer, der von Gott berufen wird, aber über die ganzen 4 Kapitel hinweg bis zum Ende nicht in diese Berufung hineinkommt. Und was die wundersame Geschichte mit dem Fisch anbetraf, die ist nichts gegen das Wunder, dass Ninive tatsächlich gerettet wurde durch diesen widerwilligen, bockigen und ständig beleidigten Hans Leberwurst. Die Geschichte seiner Verweigerung ist ein kleines Drama in sich, ein Drama in 5 Akten und einem Epilog, das ich euch jetzt erzählen möchte. Der erste Akt. Als Gott Jona den Auftrag erteilt, was antwortet er da? Kapitel 1, Vers 1 und 2. Gott sagte, geh nach Ninive, kündige meine Strafe an, ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind. Und dann heißt es, Jona ging, aber nicht nach Ninive. Also was antwortet Jona? Nichts, gar nichts. Kein Warum, kein Och nee, warum gerade ich? Noch nicht einmal ein klares Nein. Wortlos macht er auf dem Absatz kehrt und rennt zum Ticketschalter für das Schiff nach Spanien. Jona gibt Gott noch nicht mal die Chance, seinen Auftrag zu begründen. Er lässt ihn einfach gar nicht an sich heran. Er rennt einfach weg. Er verweigert sich durch Nichtreaktion. Der zweite Akt. Jona wird auf dem Schiff wegen des Sturms von der Mannschaft zur Rede gestellt. Er gibt zu, dass er auf der Flucht vor Gott ist. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Werft mich ins Meer. Jona ist mit dem Sterben offenbar immer ziemlich schnell bei der Hand. Ja. Die Seeleute haben da größere Skrupel, die rudern um ihr Leben und erst als sie wirklich nicht mehr schaffen, werfen sie ihn über Bord. Und selbst danach bitten sie Gott noch, rechne uns seinen Tod nicht als Mord an. Irgendwie ist Sterben für Jona scheinbar die einfachste Lösung. Er büßt für seinen Ungehorsam einfach mit dem Tod und die Sache ist erledigt. Er kann mit reinem Herzen vor seinen Richter treten, der sich dann für Ninive einen anderen suchen muss. Ich glaube, Jona hat in diesem Moment gar nichts bereut. Es heißt ja, dass er während des Sturms unten im Boot lag und schlief. Ich wette, der schlief gar nicht. Der hat sich nur totgestellt und hoffte, nicht erwischt zu werden. Als die Mannschaft ihn befragte, dachte er sich, okay, ertappt, jetzt am besten kurzen Prozess, dann habe ich es hinter mir. Eine Auseinandersetzung mit seiner Berufung findet auch hier nicht statt. Der dritte Akt. In meiner Gute-Nachricht-Bibel ist das zweite Kapitel überschrieben mit Gebet in höchster Not. Jona sitzt im Bauch des Fisches und betet mit Inbrunst etwas, das sich wie ein Psalm David anhört. Ich muss euch das mal vorlesen. Es ist nicht alles da, aber trotzdem. In meiner Not, Herr, rief ich zu dir, und du hast mir geantwortet. Als schon der Tod nach mir griff, hast du meinen Hilfeschrei vernommen. Du hattest mich mitten ins Meer geworfen. Die Fluten umgaben mich, alle deine Wellen und Wogen schlugen über mir zusammen. Das Wasser ging mir bis an die Kehle. Ich versank im abgrundtiefen Meer. Schlingpflanzen wandten sich mir um den Kopf. Ich sank hinunter bis zu den Fundamenten der Berge, und hinter mir schlossen sich die Riegel der Totenwelt. Aber du, Herr, mein Gott, hast mich lebendig aus der Grube gezogen. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich, und mein Gebet drang zu dir in deinem heiligen Tempel. Ich aber will dir danken und dir die Opfer darbringen, die ich dir versprochen habe. Denn Herr, du bist mein Retter. Hört ihr da irgendwas raus zum Thema Ninive? Da ist vage von einem Opfer die Rede, dass er Gott verspricht, aber so schön unkonkret, dass sich, sagen wir mal, formal juristisch gesehen, dass man sich da hinterher immer wieder rausreden kann. Und dann steht da, und ich lese jetzt mal aus der Luther-Übersetzung, weil die genauer ist, und der Herr sprach zum Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Da steht einfach nur lakonisch, was passiert und nicht warum. Könnte es sein, dass Gott gar nicht aus Mitleid handelte, und weil er das Gebet so toll fand, sondern weil er einfach nur die Nase voll hatte von diesem sterbenden Schwan in seiner alttestamentarischen Telenova. Seine Ninive-Berufung interessierte Jona jedenfalls immer noch nicht die Bohne. Der vierte Akt. Sterben wäre so schön gewesen, aber Gott lässt ihn weiterleben. Wie gesagt, mit dem Sterben hatte Jona ja keine Probleme, mit Mühsal und Leiden schon eher. Gott wiederholte seinen Ninive-Auftrag eindringlich. Und weil der Fisch beim nächsten Mal ja vielleicht auch ein Krokodil sein könnte, kam Jona der Forderung endlich nach. Er ging nach Ninive und kündigte Gottes Strafe an. Die Menschen erschraken, kehrten um, wandten sich zu Gott, alles in Butter. Doch dann der Satz, bei dem ich schon beim ersten Lesen die Stirn gerunzelt hatte. Das gefiel Jona gar nicht und er wurde zornig. Wie bitte? Nach so viel Gezerre, Mühe und Einsatz landet Jona einen Volltreffer, Und ist frustriert? Und wieder mal hören wir die bekannte Leier: Herr, ich mag nicht mehr weiterleben, ich möchte am liebsten tot sein. Berufung? Fehlanzeige. Der fünfte Akt. Jona geht in die Wüste und schmollt. Ein Rizinusstrauch wächst, über den er sich sehr freut. Als der wegen Wurmfraß verdorrt, dreht Jona endgültig ab. Der ganze Frust über Ninive platzt wegen dieser Lappalie aus ihm heraus. Und jetzt ratet mal, was er zu Gott sagt. Ja, genau, ich möchte am liebsten tot sein. Jawohl, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Man sieht ihn förmlich wie Rumpelstilzchen vor Gott herumspringen und drohen: Wenn du das nochmal mit mir machst, dann bringe ich mich um und du bist schuld daran. Vom ersten bis zum letzten Satz des Buches ist er ein einziges Bündel aus Trotz, Widerwillen und Dickköpfigkeit. Er kommt einfach nicht in seine Berufung hinein. Er verweigert sich, er flieht, er weicht aus, bewegt sich nur unter Zwang und nölt hinterher noch rum, er hätte ja eh alles schon vorher gewusst. Die Kluft zwischen Gott und Jona war riesig. Wie riesig, das zeigt sich in aller Deutlichkeit in dieser abschließenden Episode unter dem verdorrten Rest des Rizinusstrauß. Nach dem fünften Akt der Epilog. Als Jona da so schmollend unter seinem selbst gebastelten Laubdach saß, entwickelten sich auf einmal über seinem Kopf, zum ersten und einzigen Mal in der Story, entwickelte sich ein Grund zur Freude für ihn. Rote Blüten und saftige grüne Blätter streckten sich empor und spendeten ihm Schatten. Jona freute sich sehr über diesen Strauch. Schau an, es geht doch. Es ist ganz offenbar, dass ihm nicht nur der Schatten gefiel, sondern die hübsche Pflanze selbst, wie sie wuchs und gedieh. Und ich könnte mir vorstellen, dass er sie direkt bestaunte, ein wenig wässerte und ihr gut zuredete. Offenbar war das so ein grüner Daumentyp. Und dann der nächste Morgen. Der Rizinus steht verdorrt und abgestorben vor ihm, ein Desaster. Er rennt los und holt Wasser herbei, richtet die Blätter wieder auf, aber alles hilft nichts. Der Strauch ist mausetot. Mit Tränen in den Augen lässt er seine Hand über die dürren Äste gleiten und erinnert sich an gestern, die saftigen Blätter, die wunderschönen roten Blüten und als Zugabe der kühle Schatten. so eine Verschwendung von Leben, denkt er und beginnt darüber zornig zu werden. Und je mehr er grübelt, desto zorniger wird er, bis er so richtig, richtig angepisst ist. Und als Gott auf der Bildfläche erscheint, kommt mal wieder das obligatorische Buhuhu, ich möchte tot sein. Eigentlich müsste Gott jetzt angepisst sein, aber der ist weise und tut das, was eine gute Mutter tut, wenn ihr Halbwüchsiger gerade Frust schiebt. Er lässt sich auf seine Wut ein und sagt, ja, die kann einem wirklich leid tun, die arme Pflanze. Das ist wahrhaft eine Verschwendung von Leben. Und dann nimmt er dieses, natürlich nicht ganz echte Gefühl, des Mitleids auf und überträgt es auf die Stadt Ninive. Und jetzt ergänze ich mal. Schau her, du hast diese Staude nicht großgezogen, du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Ich aber kenne Ninive von Anfang an, habe erlebt, wie die Stadt wuchs und gedieh. Voller Hoffnung habe ich verfolgt, wie die Menschen sich dort mit Fleiß und ehrlicher Arbeit eine Existenz aufgebaut haben, wie sie Familien gegründet und Kinder großgezogen haben, wie sie ihre Felder bewässert und fruchtbar gemacht haben, wie sie Häuser bauten. Die Staude ist in einer Nacht gewachsen und in der anderen gestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Ninive hingegen ist Jahrhunderte alt und erlebt seit Jahrzehnten einen Niedergang. Sollte mir nicht diese große Stadt leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links noch nicht unterscheiden können und dazu noch das viele Vieh? Damit endet übrigens das Buch Jona mit einer Frage. Merkt ihr was? Gott hat eine Geschichte mit Ninive. Er kennt diese Stadt. Er hat ihre Menschen begleitet und es macht ihn traurig und zornig, dass der Teufel sich in ihr eingenistet hat. Wie die Würmer an diesem Strauch, so hat auch das Böse an den Wurzeln der Stadt genagt. Sie ist vergiftet mit Menschen, die nach Geld und Macht gieren, die sich nicht um das Recht scheren und sich gegenseitig bekämpfen und unterdrücken. Und das bekümmert ihn. Es bekümmert ihn, weil die Menschen dort ihm etwas bedeuten. Und deshalb schickt er Jona hin. Aber dem bedeuten sie nichts. Er war noch nie in seinem Leben in Ninive, hat keine Freunde dort und kennt den Namen nur aus Erzählungen fremder Händler. Groß und weltbekannt wird sie im Bibeltext genannt, aber was ist schon groß und weltbekannt im Vergleich zu Jerusalem? Hier ist er als Prophet etabliert, die Leute hören auf ihn. Hier hat er seinen schönen Garten mit Rizinusstauden und duftenden Olivenbäumen. Was soll er in Ninive? Die Leute werden ihn auslachen und in die Wüste jagen. Vielleicht bringen sie ihn auch hinter Gittern oder versklaven ihn. Außerdem hat er keine Lust, Gottes Strafe anzukündigen, die der dann doch nicht wahr macht. Sowas hat ihm in seinem Lebenslauf gerade noch gefehlt, eine Prophetie, die nicht eintrifft. Warum soll er sich auf dieses Abenteuer mit einem ungewissen Ausgang einlassen? Gott schickt Menschen in die Welt, um Dinge zu tun, die ihm wichtig sind. Er liebt Jona und er hat ihn ausgewählt, um in das Leben der Menschen von Ninive zu treten und dort einen Unterschied zu machen. Gott will etwas bewirken und Jona ist der Mann, der das kann. Gott will, dass Ninive wieder zurechtkommt, dass die Menschen umkehren und die Stadt neu beginnt zu blühen. Er will, dass dem Bösen endlich Einhalt geboten wird. Dazu hat er sich Jona ausgesucht. Doch dem ist es die Sache nicht wert. Er hat einfach keinen Bock. Gott will ihm eine Mission anvertrauen, aber Jona hört nur einen Befehl. Gott hat eine Vision, aber Jona sieht nur einen Auftrag. Gott hat Mitgefühl, aber Jona empfindet nur Abscheu und Gleichgültigkeit. Damit endet unser Drama in 5 Akten und einem Epilog. Was würdest du tun, wenn Gott dich auf ähnliche Weise herausfordern würde? Würdest du auch kehrt machen und verschwinden? Ich meine, es muss ja nicht direkt ein prophetischer Auftrag in Ninive sein oder Mossul, wie die Stadt heute heißt. Da in der Nähe war Ninive. Es reicht ja schon aus, sich einfach mal als gläubiger Christ zu outen. In der Schule, an der Uni oder beim Kaffeekränzchen in der Nachbarschaft. Vielleicht will Gott von dir, dass du Stellung beziehst vor deinen Kollegen. Und zwar nicht nur gegen Gewalt, Extremismus und Intoleranz, sondern für Jesus Christus. Dass du, wenn es um Glauben geht, nicht nur Werbung machst für freikirchliche Gemeindeverfassungen, sondern darüber sprichst, was Gott in deinem Leben verändert hat. Es muss ja nicht immer direkt der Auftrag sein, die Strafe Gottes anzudrohen. Es reicht ja vielleicht auch schon, endlich mal den Mut zur Konfrontation zu haben. einem Bekannten mal ein paar freundliche, aber klare Worte zu sagen, dass er so nicht mit seiner Frau umgehen kann. Vielleicht will Gott, dass dein Chef aufhört, seine Sekretärin zu mobben und du sollst ihn darauf ansprechen. Und vielleicht will Gott sogar von dir, dass du unter Moslems missionierst oder unter Schwulen und Lesben. Vielleicht will er, dass du dich bei einem interreligiösen Dialog auf dem Kirchentag zu Wort meldest und sagst, Jesus Christus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Was würdest du tun? Würdest du wie Jona wortlos kehrt machen? Würdest du laut loslachen und sagen, ha, wie kommst du denn auf so eine verrückte Idee? Oder würdest du einfach leugnen, dass Gott so etwas wollen könnte? Also den Gott, den ich kenne, zwingt niemanden zu irgendwas und drohen tut er schon gleich gar nicht. Oder würdest du einfach nur antworten, nee, du, das ist einfach nicht so mein Ding. Ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Merkst du, wie Jona sich gefühlt haben muss? Ich glaube, das kennt jeder von uns. Da will Gott etwas von mir, gegen das ich nicht wirklich was einwenden kann. Er will, dass ich einen hohen Einsatz bringe für etwas, das ihm sehr wichtig ist. Und ich selbst finde es ja auch irgendwie wichtig. Jedenfalls so im Allgemeinen, jedenfalls irgendwie grundsätzlich. Und ja, es ist toll, dass Gott mir so etwas zutraut, dass er mich dafür ausgewählt hat. Das ist wirklich eine große Ehre und ein Vertrauensbeweis für mich. Aber, naja, ich habe einfach keinen Bock dazu. Das Thema interessiert mich nicht, die Leute interessieren mich nicht. Ich habe einfach was Besseres zu tun, als mich vor seinen Karren spannen zu lassen. Natürlich kann ich das Gott nicht so einfach sagen, denn Bequemlichkeit ist ja nicht wirklich ein Grund, sich seinem Willen entgegenzustellen. Also finde ich Gründe, valide Gründe. Ich habe keine Zeit. Dann müsste ich bei anderen wichtigen Dingen ja kürzer treten. Das willst du doch nicht, Gott, oder? Das Thema liegt mir nicht. Ich würde da mehr stören als helfen. Ich kann nicht aus meiner Haut. Ich bin darin einfach völlig ungeübt. Als ich das in meiner Jugend mal probiert habe, war es ein Desaster. Seitdem bin ich völlig traumatisiert. Das kann ich nicht mehr. Und auch Jona findet Gründe. Gute Gründe. Ach ja, ich wusste es doch, du bist voll Güte und Erbarmen, du lässt dich immer wieder umstimmen und machst deine Drohungen nicht wahr. Jetzt mal ehrlich, es wäre doch unlogisch, etwas anzudrohen, von dem ich doch jetzt schon weiß, dass es nicht eintrifft. Da würde ich die Leute ja sehenden Auges anlügen, das kannst du doch nicht wirklich wollen, oder Herr? Außerdem wäre es ja ungerecht, diese bösen Menschen von Ninive einfach ungeschoren davonkommen zu lassen. Du bist ein heiliger und gerechter Gott, nicht wahr? Wenn ich mich darauf hätte verlassen können, dass es diesmal nicht bei einer leeren Drohung bleibt, wäre ich doch sofort eingestiegen in deinen Plan. Aber ich habe halt so meine Zweifel, ob Güte und Erbarmen so immer die richtige Lösung ist. Dein Plan verdient einen würdigen und überzeugten Kämpfer. Das bin ich nicht, deswegen war meine Auswahl wohl leider eine Fehlbesetzung. Meinst du nicht? Das hört sich doch alles ganz plausibel und nachvollziehbar an, oder? Valide Gründe. Aber eigentlich alles nur Nebelkerzen, um das eine zu verbergen, keinen Bock. Jona hatte keinen Bock, keine Identifikation mit der Aufgabe, kein Mitgefühl für Gottes Anliegen. Wisst ihr, was sein größter Fehler war? Sein größter Fehler war nicht, dass er abgehauen ist und sich nach Spanien eingeschifft hat. Sein größter Fehler war auch nicht, dass er nur widerwillig nach Ninive gegangen ist. Und nicht einmal sein kindischer Zorn war ein allzu großer Fehler. Das Schlimmste war, er hat diesen fehlenden Bock nicht auf den Tisch gebracht. Er hat ihn einfach nicht rausgelassen. Warum? Weil er Gott misstraute. Er dachte, wenn ich das wage, dann schmeißt Gott mich raus. Aus seinem Segen und aus meiner prophetischen Berufung. Also schwieg er, drehte sich um und zog seinen Stiefel einfach durch. Kein Wort über seine Abneigung, seine Gefühle, seine Angst. Auf dem Schiff wirft er sich vor, ungehorsam gewesen zu sein, aber kein Wort darüber, dass er es gar nicht sein wollte. Auf dem Schiff wirft er sich vor, im Bauch des Fisches findet er für seine Not und seine Errettung filmreife Worte, aber seinen Widerwillen gibt er nicht preis. Er predigt in Ninive, die Menschen kehren um und wenden sich Gott wieder zu. Er beklagt sich darüber, dass Gott zu milde ist, aber über seinen Bock spricht er immer noch nicht. Tja, so ist das, wenn man über was wütend ist, es aber nicht aussprechen will, dann wird man halt zornig über einen verdorrten Strauch und will deshalb sterben. Buhuhuhuhu. Was wäre denn gewesen, wenn er Gott gesagt hätte, dass er keinen Bock hätte? Habt ihr eine Idee? Was wäre gewesen, wenn er Gott gesagt hätte, ich habe keinen Bock? Dann hätte Gott mit ihm geredet. Er hätte ihm zugehört und nachgefragt, warum das denn so sei. Seine Gefühle, seine innere Abneigung wäre auf den Tisch gekommen. Gott hätte ihn angehört und ernst genommen und dann hätte er ihm erklärt, warum Ninive ihm so wichtig ist und warum er gerade ihn braucht, um diese Stadt wieder zum Blühen zu bringen. Vielleicht hätte Gott ihn überzeugt. Zumindest wäre Jona mit einem echten, vertrauenden Gehorsam Gottes Anweisung gefolgt und nicht mit einem widerwilligen, unterschwelligen Zorn. Heißt das, wir können jetzt einfach zu Gott sagen, ich habe keinen Bock und damit ist die Sache erledigt? Bleibt nur ehrlich und authentisch, dann kann man mit Gott über alles reden. Nein, das kann man nicht. Ich glaube, wenn Gott mich herausfordert, dann weiß er ganz genau, was er tut. Und wenn ich so einen Auftrag von ihm empfange, vielleicht aus der Bibel, vielleicht im Gebet oder durch andere Menschen, dann muss ich mich ihm stellen. Ich darf authentisch und soll auch wahrhaftig bleiben. Ich darf sagen, ob ich das möchte oder nicht. Und ich darf auch mit Gott darum ringen. Aber ich kann nicht einfach mit einem Vorwand ausweichen oder mich wortlos davonstehlen. Ich muss mich dieser Herausforderung stellen. Ich muss sie prüfen, besprechen, darüber beten, mit Gott ringen. Und wenn sie sich bestätigt, dann muss ich ins Auge schauen. Und dazu, meine Lieben, möchte ich euch Mut machen. Was Gott in seinem Vergleich zwischen Rizinus und Ninive sagen will, könnte Folgendes sein. Jona, was ist? Du möchtest, dass der Rizinusstrauch wieder blüht, oder? Ja, na klar. Also angenommen, ich heile ihn und er sprießt wieder genauso saftig wie am ersten Tag. Was wäre dann? Ja, das wäre toll. Ich würde mich riesig freuen. Jona, kannst du verstehen, dass die Stadt Ninive für mich ist, wie dieser Rizinusstrauch? Ich war so traurig über ihren Niedergang und ich habe mir so sehr gewünscht, dass sie wieder blüht. Jetzt blüht sie wieder. Und du, Jona, du hast dafür gesorgt. Und deshalb bin ich glücklich. Kannst du das verstehen? Ja, Herr, irgendwie schon. Schau, Jona, du bist wieder hier in Jerusalem, kannst in deinen Garten gehen und dich über deinen Rizinus und deine Olivenbäume freuen. Alles ist in Ordnung, aber da ist etwas anders geworden in Ninive. In meinem Auftrag hast du ein Wort in das Leben dieser Menschen gesprochen und sie haben es beherzigt und sind umgekehrt. Read my face. Du freust dich. Ja, das tue ich, Jona. Und du? Naja, wenn ich drüber nachdenke, siehst du, ich wollte dir doch nichts wegnehmen mit meinem Auftrag. Ich wollte dir etwas geben. Etwas, das viel wertvoller ist als die Hängematte in deinem Garten. Und wenn du Ninive mit meinen Augen gesehen hättest, dann wäre dir das von Anfang an klar gewesen. Jona, du hättest einfach nur mit mir reden müssen. Vertrau mir doch. Lass es zu, dass Gott etwas von dir will. Bete darum, dass er dich liebt und tröstet, aber lass auch zu, dass er dich manchmal fordert. Sei ehrlich, was du darüber denkst und geh mit ihm in den Ring. Aber lass diese Herausforderung an dich heran und taste dich mit ihm gemeinsam vorwärts. Vielleicht möchte Gott von dir, dass du ein Zeugnis gibst. Das erste Mal in einem Hauskreis, das zweite Mal bei der Friday Night und dann in der Kantine an der Uni. Sei ehrlich und hab Mut. Vielleicht möchte Gott, dass du deinen langjährigen geliebten Gemeindejob aufgibst und dir eine Auszeit nimmst, damit du deine eigentliche Berufung entdeckst. Sei ehrlich und hab Mut. Vielleicht will Gott von dir, dass du in das Leben von Menschen hineinsprichst, die auf dem falschen Weg sind. Vielleicht sollst du ihnen sogar wie Jona eine Strafe ankündigen und die Konsequenzen vor Augen führen, wenn sie so weitermachen wie bisher. Sei ehrlich und hab Mut. Vielleicht, und das ist jetzt mein persönlicher Impuls, möchte Gott, dass du in dieser Gemeinde zum Treiber der evangelistischen Arbeit wirst. Vielleicht hast du noch keine Ahnung, dass du das kannst, aber Gott wird dich dazu begaben und begeistern. Sei ehrlich und hab Mut. Gott braucht Leute, die nicht nur gehorsam sind, sondern die seine Vision teilen. Gott braucht Leute, die nicht nur widerwillig sich in seinen Willen fügen, sondern um ihren Auftrag mit ihm ringen und sagen, auf dein Wort, Herr, gehe ich den ersten Schritt. Gott braucht Leute, die eine Stadt wie Ninive mit seinen Augen sehen und dann Verantwortung übernehmen. Sei ehrlich und hab Mut. Amen.